Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Fast hätte ich mit Happy New Year angefangen, was ich euch natürlich von Herzen wünsche. Doch so richtig mag das im Werder-Kontext gerade nicht passen. Denn die Mannschaft von Horst Steffen hat das Tore-Schießen verlernt. Und da bringt auch das noch so zarte junge 2026 keine Änderung. Das ist die bittere Erkenntnis nach dem Spiel in Dortmund, das erst einmal recht gut anläuft für die Grün-Weißen. Hinten raus aber eine punktlose Partie bleibt. Was nach wie vor fehlt, ist die Idee vom Kasten, eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, offensiv gefährlich zu sein. Warum die Chancen nicht genutzt werden, was ist jetzt braucht und warum es weiter hinter den Kulissen rumort. Das klären wir und ihr habt mit uns diskutiert. Eure Nachrichten gingen an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Und in meiner Startelf heute ist mein Deichstube-Kollege the one and only Bjarne Vogt, der sich die Kulisse in Dortmund gestern angetan hat. Das muss man in dem Kontext so sagen. Moin Bjarne.
Moin Alex, grüße dich. Auch dir natürlich noch ein frohes neues Jahr. Das soll natürlich nicht unter den Tisch fallen.
Ja, dito. Aber so froh und happy bin ich gerade ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir diese Leistung auf dem Feld angucke. Wobei, ich muss ja sagen, die erste Halbzeit war ja, wenn wir nicht auf die Punkte schauen, ganz gut aus Werder-Sicht. Allerdings, wir müssen über einen Paradox sprechen. Werder ist in der ersten Halbzeit besser, Dortmund führt zur Pause mit 1:0 und in den rund 30 letzten Minuten kippt das Spiel dann aus Werder-Sicht komplett. Wo ist für dich der Moment, an dem Werder die Kontrolle verliert?
Ja, also erstmal eigentlich, du hast es ganz schön zusammengefasst, eben wie die erste Halbzeit von Werder. Dortmund wurde trotz Führung in die Pause mit Pfiffen begleitet vom eigenen Anhang. Ne? Also das muss man auch erstmal hinbekommen, dass man zu Hause führt und trotzdem irgendwie eigentlich ausgepfiffen wird zur Halbzeit. Das zeigt, dass Werder super gut drin war im Spiel, wie gesagt, aber eben diese Chancen nicht nutzt in der Anfangsphase. Djinma halt dann gleich dreimal, wo er einmal Stay nicht sieht, wo er dann einmal sich den Ball zu weit vorlegt und dann halt diese dritte Chance, ich glaube, ich habe es im Stadion gar nicht richtig wahrgenommen, aber es dürfte vielleicht sogar Abseits gewesen sein, aber wo er am Ende mit dem Lupfer irgendwie ansetzt.
Nee, war kein Abseits übrigens, also weil er hat den Ball, der Ball ging auf ihn oder beziehungsweise wurde abgespielt, als er noch in der eigenen Hälfte stand, genau, ja, mit seinen Füßchen, also das war alles rund.
Also von daher, dann noch umso bitterer, dass er da irgendwie am Ende den Abschluss nicht hinbekommt und ich sag mal, wenn du da natürlich ein Tor machst, ein frühes, irgendwie da 1-0 in Führung gehst, dann wäre da absolut was möglich gewesen, aber es passt halt eben aktuell zur Werder-Phase, dass du genau im Gegenzug so ein echt dämliches Tor nach dem Standard bekommst. Super gut getreten der Ball, aber der fällt halt im Fünfer runter, Stay ist zu weit weg, Yuki ist zu weit weg, Mio kommt nicht aus dem Tor, das kann man auch vielleicht irgendwie noch ein bisschen anders lösen. Am Ende liegst du da 1-0 hinten und fragst dich eigentlich zur Halbzeit, warum du das tust, weil du eben meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft warst, obwohl es eben nach dieser Anfangsphase fairerweise schon in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit dann erst recht, offensiv halt dann auch irgendwann deutlich harmloser wurde. Ne? Also das darf man halt auch nicht unter den Tisch kehren. Man hatte mehr Ballbesitz, man hatte mehr gewonnene Zweikämpfe, aber es baute halt eben offensiv alles ab. Die Abläufe waren trotzdem über, ja, ich würde sagen 60 Minuten zu sehen, beziehungsweise eigentlich sehr gut zu sehen, aber man hat halt eben erneut diese letzte Durchschlagskraft im letzten Drittel vermissen lassen.
Werder war platt, das haben viele von euch geschrieben, sprechen wir gleich drüber. Vorher möchte ich gerne einmal auf einen O-Ton von Marco Friedl eingehen. Der hat nach der Partie nämlich am Sky-Mikro gesagt, den Jungs vorne fehle es an Selbstvertrauen. Das ist ja jetzt erstmal kein Wunder. Ich meine, wo soll das nach 5 heute 6 nicht gewonnenen Spielen auch herkommen? M. Schmidt geht mit uns auf Spurensuche und schreibt, ich habe heute eine Werder-Mannschaft gesehen, die eigentlich guten Fußball, zumindest in der ersten Halbzeit, gespielt hat. Dann aber meiner Ansicht nach mehr und mehr den Glauben an die eigenen Fähigkeiten, insbesondere bei Torabschlüssen, verloren hat. Es fehlt mir der letzte Wille, tatsächlich ein Tor machen zu wollen. Irgendwie so der letzte Punch. Immer kommt der Ball zu harmlos aufs Tor. Der Mitspieler wird nicht genau genug angespielt, übersehen. Kann das Trainergespann daran was ausrichten? Erreichen sie die Spieler nicht? Wird im Spiel zu spät reagiert? Es ist wie abgerissen und ehrlicherweise auch etwas hoffnungslos momentan, wenn sich das nicht ändert. Punkt. Ja, danke dir, Herr oder Frau Schmidt. Bjarne, wenn der Glaube an den eigenen Torabschluss im Spiel sichtbar schwindet, ist das in erster Linie Kopfsache der Spieler? Spieler oder ein Punkt, an dem das Trainerteam stärker eingreifen müsste? Wie ist hier das Zusammenspiel?
Ich wollte sagen, also am Ende ist es ein Zusammenspiel, ne, was da irgendwie greifen muss. Und ich habe es gestern natürlich auch, wir haben mit Justin Jin mal sprechen können und natürlich hat er uns auch bestätigt, dass das Selbstbewusstsein gerade nicht bis unter das Dach reicht, was aber ganz normal ist. Es hat aber nicht nur bei den, es ist nicht nur bei den Stürmern der Fall, ne, es ist im ganzen Kader. Also guck dir an, Senelin, was der gestern teilweise für, ja, völlig fraglose Fehler irgendwie gemacht hat im Aufbauspiel, glaube ich, gleich 3-4 Mal spielte den Ball einfach in die Füße vom Gegner, der 3 Meter vor ihm steht. So, das ist ja nicht die Qualität, die Senelin normalerweise hat. Das hat ein bisschen mit Selbstbewusstsein, auch mit der Überzeugung, mit der letzten Überzeugung in die eigene Qualität zu tun. Und natürlich muss das auch beim Spieler im Kopf greifen. Und klar muss dann Trainer trotzdem weiter mit helfen. Ich habe das auch Horst Steffen gefragt und er hat auch gesagt, na, wir trainieren Abschlüsse ohne Ende. Ne? Also das ist nicht so, dass wir das bei uns nicht auf der Tagesordnung steht. Und unter anderem ein Justin Jinma sagte mir, Horst Steffen hat in der Woche halt gefühlt jeden Ball reingemacht im Training. Dass es dann am Wochenende beziehungsweise jetzt beim Spiel nicht funktioniert hat, ja, umso bitterer für Werder. Es muss halt am Ende irgendwie so ein Brustlöser her, so blöd wie es immer klingt und das ist immer dieses Fachgesimpel, aber es muss halt einfach ein Ball irgendwie mal über die Linie trudeln nach einem blöden Standard. Ob es ein Eigentor ist, wirklich egal. Werder braucht einfach dieses Tor, denn das weiß jeder, glaube ich, der sich mit Fußball ein bisschen beschäftigt. Es werden halt jetzt die Minuten gezählt. Du bist mit Pauli eingerechnet, seit über 4 Spielen torlos. Solange da keine Kugel irgendwie reinmurmelt, wird sich im Kopf keine Blockade lösen.
Klingt ja so ein bisschen so, als bräuchten wir gerade einen Bus voller Mentaltrainer. Marc hat uns die Nachricht hier in der 90. geschickt. Bis zum 2-0 war er nach eigener Aussage begeistert, dass Bremen endlich mal ein vernünftiges Spiel abliefert. Das ging uns, glaube ich, allen ähnlich. Mhm. Allerdings, dann kippte die Stimmung. Er ist jetzt gerade mal so gedanklich im 16er.
Auch teilweise darüber hinaus, aber ein Jimma ja leider innerhalb von 10 Minuten irgendwie 3 Top-Chancen liegen lässt. Das eine Mal muss er einfach mal rüberspielen zu Stay, das andere Mal ablegen oder direkt abschließen. Jetzt werden immer wieder die Stimmen groß gegenüber Steffen, aber ich weiß nicht, da kann er gerade heute für das Spiel der Trainer am wenigsten für, wenn der irgendwie Stürmer wieder nichts reißen vom Strafraum. Bis dahin war das Spiel echt top, bis zum 16er. Ja, meine Frage mal an euch, habt ihr noch eine Idee, wie kann man da jetzt das ganze Thema angehen? Weil ich meine, es muss ja was passieren. Auch ein Schmied müsste eigentlich mal raus. Also da habe ich kein Verständnis mehr für. Der spielt seit Monaten schlecht. Die Standards sind eine Katastrophe. Und vielleicht würde uns das sogar auch mal gut tun, dass dann auch andere Anspielstationen da sind, weil er wird ja häufig gesucht, aber es ist ja keine Leistung von ihm, die er da bringt.
Ja, Marc zählt hier gleich 2 Spieler an. Romano Schmid, der sich viel bewegt, der auch Jinmas Großchance eingeleitet hat, dem andererseits auch häufiger der Ball gestern abhanden kam. Bräuchte es an seiner Position eine personelle Veränderung? Würde das deiner Meinung nach was bringen? Manche von euch nehmen ihn sogar als Fremdkörper wahr.
Ja, Fremdkörper würde ich ihn nicht bezeichnen. Dafür war er schon zu bemüht gestern oder allgemein zu bemüht. Aber natürlich, da müssen wir nicht drum herum reden. Und auch das hat Clemens Fritz mir gestern gesagt, Romano Schmid ist nicht am Leistungsoptimum. Das brauchen wir überhaupt gar nicht irgendwie anders benennen. Es ist halt diese Krux jetzt dabei. Ne? Auf der einen Seite sehe ich es auch so, dass er seit Wochen eben seiner Form hinterherläuft und nicht dieser Unterschiedsspieler ist, der für Werder schon mal war und der auch sein kann und auch definitiv in der aktuellen Mannschaft sein müsste. Es ist aber eben das Problem, okay, wen stellst du dafür dann auf? Cameron Puertas ist weiterhin, läuft, ja, ich weiß gar nicht, ob er seiner Form hinterherläuft oder ob es vielleicht sogar schon das Maximum ist, was er anbieten kann. Also ist auf jeden Fall kein Faktor im Werder-Spiel bisher gewesen, offensiv. Dann hast du einen Samuel Mbangula, über den man sprechen kann, den man bestimmt früher irgendwie reinwerfen kann, der einen guten Saisonstart hatte, danach abgeflacht ist, Probleme hatte, auch so ein bisschen im Training sich wieder zu zeigen. Das hat Horst Steffen auch mehrfach öffentlich, ihn ja auch, ja, angezählt wäre zu viel, aber zumindest zu mehr Einsatz irgendwie ermahnt. Es fehlen halt so ein bisschen die Alternativen. Also das ist für mich, ist es zu häufig das Thema, Werder hat ja eigentlich in der Breite einen ganz guten Kader. Auch Clemens Fritz sagte es gestern, wir sind in der Breite absolut konkurrenzfähig. Das kann sehr gut sein. Mir fehlt aber so ein bisschen aktuell die Konkurrenzfähigkeit in der Spitze. So, gar nicht in der Breite. Du kannst 3, 4, 5, 6 Spieler von der Bank bringen. Du hast noch mehrere Verletzte, die nachrücken. Aber wer drängt sich davon wirklich auf? Drängt sich ein Samuel Mbangula aktuell auf? Drängt sich ein Keke Top auf? Drängt sich ein Cameron Puertas auf? eher nicht. Und das ist auch der Grund, warum Romano Schmid weiterhin Woche für Woche spielt, obwohl er eben nicht diese Leistung bringt und nicht der Unterschiedsspieler ist, der er ja dringend benötigt sein müsste.
Aber da müsste man vielleicht mal an die Wurzel ran. Warum drängen die sich nicht auf? Also vielleicht hat das auch externe Gründe. Ich nehme mal eine weitere Stimme mit rein. Von Thomas aus Wiesmoor kommt die. Er schreibt, ganz ordentlich haben noch Schmidt und Koulibaly gespielt. Der Rest hat momentan sein Geld nicht verdient. Vor allem das unkreative Mittelfeld mit Schmid, Gröll, Stay und vor allem Lien lässt momentan alles vermissen. Und Jinma würde bei mir kein Spiel mehr machen. Mit welcher Berechtigung fordert der eigentlich Einsätze bzw. beschwert sich über Auswechslungen? Ja, Justin Jinma hier auch nochmal im Fokus. Die Besetzung des Mittelfeldes. Nimmst du das denn auch? Also bist jetzt schon auf die Breite eingegangen. Nimmst du es als unkreativ wahr? Also kommen da zu wenig Impulse?
Ja, es ist ja die Frage, was erwartet man von Spielern? Und Senne Lien und Jens Day kennen wir doch alle jetzt seit über 2-3 Jahren. Das sind absolute Laufmonster, die alles versuchen, gegen den Ball irgendwie wegzuarbeiten. Absolute Mentalitätsspieler und Jens Day definitiv auch jemand, der durch seine körperliche Präsenz, das hat er nicht zuletzt die letzten 1,5 Jahre ja auch gezeigt, auch in der Saison schon, dir vorne irgendwie im Strafraum nochmal einen Ball reinwuchtet und sich da einfach mit seiner Präsenz irgendwie zeigt. Aber das ist doch kein Kreativspieler, der dir irgendwie wie ein früherer Mittelfeldstratege, der dir irgendwie im Mittelfeld das Spiel aufzieht und diktiert. Das ist er einfach nicht. Und nochmal, Senne Lien ist nicht umsonst der Spieler, der, glaube ich, bei Werder am längsten, am meisten Bundesligaspieler hat, ohne jemals getroffen zu haben. Mhm. Na, also das sind einfach beides nicht die Akteure, wo ich persönlich glauben würde, okay, mit denen kombinierst du dich jetzt total leicht durchs Mittelfeld. Da sind andere Spieler, wie gesagt, da ist ein Romano Schmid gefragt, da ist ein Marco Gröll gefragt, da ist auch ein Justin Jinma gefragt. Und es ist halt die große Frage bei Werder. Horst Steffen hat es am Anfang der Saison klar betont, dass er ein großer Verfechter der Viererkette ist, hat er bei vielen seiner vorherigen Stationen so praktiziert. Und er muss jetzt eigentlich fast notgedrungen aktuell auf diese Fünferkette zurückgreifen, da seine besten drei Akteure im Kader momentan die Innenverteidiger sind. Und Amos Pieper, bis auf seinen Fehler zum Schluss, hat gestern wieder ein gutes Spiel gemacht. Und Karim Koulibaly wurde eben schon erwähnt. Marco Friedl hilft in der Zentrale absolut. Das sind seit Wochen eigentlich diejenigen, die dir hinten drin in vielen Situationen ein bisschen dich retten. Und dadurch jetzt irgendwie diese Fünferkette zusammengestellt wurde, dadurch durch aber weiter an offensiver Qualität einfach einbüßt. Und es fehlt auch mir momentan an Ideen, beziehungsweise Ideen stimmt nicht, an Fantasie irgendwie, wie man das ganz leicht in diesem System, wie man es jetzt spielt, wieder aufbrechen möchte. Neuer Stürmer hin oder her.
Ich meine, das lässt dich ja ein Stück weit als Spieler auch ratlos zurück. Wie war denn gestern die Stimmung hinter den Kulissen? Man muss ja auch sagen, Horst Steffen lange gefeiert für seinen Fußball in Elversberg. Ein bisschen hat man das auch gestern aufblitzen sehen in der ersten Halbzeit. Aber sind die Spieler noch bei ihm?
Ja, es ist halt jetzt die entscheidende Frage, die sich in diesen Tagen stellt. Und das, was wir halt hören oder was halt immer vermehrt nach außen dringt, ist, dass die Kabine halt unruhiger wird. Und dass es halt die Kabine unzufriedener wird, was noch mal bei den letzten Spielen und Ergebnissen jetzt kein großes Wunder darstellt. Wäre auch schlimm, wenn es nicht der Fall wäre. Aber dass es natürlich auch Entscheidungen gibt über das ganze Jahr schon, die man innerhalb der Kabine wo man unzufrieden mit ist. Das haben wir hier auch schon mehrmals thematisiert, auch einzelne Spieler. Ne, das Thema mit Marco Friedl auf der Linksverteidigerposition war sehr lange ein sehr großes in der Mannschaft. Romano Schmid hat sich am Anfang der Saison nicht wohlgefühlt, weil er mal nach links, mal nach rechts, mal ins Zentrum geschoben wurde. Also du hast da verschiedene Positionsthemen auch, wo einzelne Spieler nicht zufrieden sind, die halt ein großes Gewicht in der Mannschaft haben. Und es wächst halt einfach die Unzufriedenheit auch mit der Zusammenarbeit mit Horst Steffen.
Gut, das werden wir verfolgen natürlich auch die nächsten Tage. Ich würde jetzt gerne mal den Mann von außen holen. Tobias Escher, verlässlich ist er mit seiner hohen Kunst der tiefen Räume. Er nimmt uns den Kick gegen Dortmund mal auseinander.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Es war ein seltsames Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. Werder macht in der ersten Halbzeit eigentlich vieles richtig. Sie haben versucht, von Beginn an hinten flach das Spiel zu eröffnen. Dortmund sollte vorhin in ein Pressing gelockt werden. Im Mittelfeld gelang es Werder immer wieder eine 3-gegen-2-Überzahl herzustellen. Dafür hat Schmid sich so ein bisschen Rückfall zurückfallen lassen aus der vordersten Linie, ist dann ins Mittelfeld mitgegangen und hat dann versucht, schnell in diesen Raum reinzukommen und dann direkt weiterzuspielen. Das hat am Anfang einige Male sehr gut geklappt. Dann hat man es geschafft, Jinma hinter die Abwehr zu schicken, hat leider die Chancen nicht gemacht. Und das war auch so ein bisschen das Problem von Werder. Sie haben zwei Händen die Eröffnung gut hinbekommen, immer wieder Gegner ins Pressing gelockt, Überzahl hergestellt, direkt weitergespielt. Aber spätestens, wenn es dann ins letzte Drittel ging, wurde es problematisch. Und das war auch dann später der Fall, als sie immer häufiger versucht haben, direkt das Mittelfeld zu überspielen, in die letzte Linie zu gelangen. Allerdings hat Borussia Dortmund auch nicht viel zustande gebracht in der ersten Halbzeit. Sie haben auch eher noch Fehler gemacht im Spielaufbau. Sie haben Werder Bremen eingeladen, selbst zu kontern, selbst schnelle Gegenstöße zu fahren. Das hat dann eigentlich dazu geführt, dass zur Halbzeitpause ein Spiel war, wo beide Teams kaum Chancen hatten und Werder sogar die besseren. Problem, es stand 1-0 für Borussia Dortmund. Sie haben aus ihren Chancen eben ein Tor gemacht. Und nach der Pause ging es erstmal so ein bisschen so weiter, bis dann aber Dortmund immer besser ins Spiel fand. Niko Kovac hat dann irgendwann ein bisschen umgestellt. Sabitzer ist dann nach vorne gerückt. Sie haben dann im 3-4-3 vorne ein sehr viel besseres Pressing praktiziert. Sie haben auch sehr viel besser es geschafft, Schmid rauszunehmen, indem immer wieder ein Spieler aus der Abwehr rausgerückt ist, teilweise auch der Linksverteidiger. Das hat gut funktioniert und dann hat Werder gerade in der letzten Viertelstunde keine Lösung mehr gefunden gegen das höhere Pressing von Dortmund, auch gegen deren besseren Aufbau. Und Werder wirkte auch etwas platt, sodass am Ende eine verdiente Niederlage bleibt, trotz 60 guter Minuten. Und das 3-0 klingt ein bisschen brutal, aber in der Schlusshalbe Stunde hat Dortmund sich das auch nach und nach verdient.
Ja, Tobi, danke dir. Mit deiner Beobachtung gehen wir mal auf die letzten 30 Minuten, denn die haben auch Flores McPom nicht gefallen. Ich zitiere, ab der 65. Minute wirkte Bremen körperlich platt. Sie konnten im Mittelfeld nicht mehr so dagegenhalten und waren beim 0-2, was sich angedeutet hat, sehr passiv. Ich finde, das kündigt sich alles oft an, aber Horst Steffen reagiert nie. Ja, Milosevic kam, aber das Team braucht dann mehr Wechsel und die kommen in schöner Regelmäßigkeit nach Minute 80 und für mich viel zu spät. Das sogenannte In-Game-Management ist in meinen Augen nicht mal schlecht, sondern gar nicht vorhanden. Was sagt ihr dazu? Ja, ein bisschen spricht er mir ja aus der Seele, der Flo. Ich hätte nämlich den Neuzugang auch gerne gesehen. Jovan Milosevic ist seit Dienstag erst mit dabei, muss man dazu sagen. Bis zum Saisonende ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Hoffnungsträger. Und klar, auch wenn er mit der Mannschaft nicht eingespielt sein kann, aber als Stürmer muss er ja irgendwie auch nur bedient werden. Und das hätte ich gerne eher auf dem Feld gesehen. Wäre er früher im Spiel eine wertvolle Soforthilfe gewesen? Und was für Ansätze hast du gestern von ihm gesehen? Waren die wertvoll oder war sein Einsatz für eine Bewertung viel zu kurz?
Wir haben es auch Steffen danach auch gefragt, wie der Plan mit ihm war, ob er vielleicht sogar auch, ob es mal ein Gedankenspiel war, dass er schon von Anfang an startet. Da hat Horst Steffen relativ früh abgeblockt und gesagt, nee, das war kein Gedankenspiel, weil er eben erst seit 2 Tagen dabei war. Ein Training davon war sogar auch nur reines Standardtraining. Also das Abschlusstraining haben sie fast nur Standards gemacht, wovon gestern übrigens auch nichts zu sehen war. Also das mal eben so nebenbei. Aber das heißt, er hatte so gut wie keinen Rhythmus, beziehungsweise es fehlten ihm natürlich noch Abläufe, die man jemandem in 2 Tagen nicht alles irgendwie erzählen kann. Ich hätte ihn trotzdem auch gedacht, dass er ein bisschen früher kommt, obwohl man eben ja auch sagen muss, 60 Minuten war Werder auch in der aktuellen Besetzung nicht schlecht im Spiel. Ne? Es wurde offensiv weniger, das ist richtig, aber auch nach der Halbzeit hat man ja deutlich mehr Ballbesitz zunächst gehabt. Und auch der BVB bis zur 60., 65. keinen wirklichen Abschluss. Das heißt, man hatte auch in der aktuellen Besetzung da weiterhin den Fuß so ein bisschen auf dem Gaspedal. Es fehlt aber eben dieser Stürmer vorne drin. Ob es jetzt alleine an der fehlenden Spielpraxis aktuell liegt oder ob es an diesen 2 Tagen jetzt lag, das hat mir auch Steffen nicht gesagt. Er meinte halt eben, es war klar, dass er eher so für 20, 25 Minuten kommt, was er am Ende ja auch gekommen ist, kommt dann halt in eine sehr unglückliche Phase rein, ne? In der Werder halt schwächer wird. Das wurde jetzt ja auch schon thematisiert, in dem man schon gemerkt hat, dass die erste Phase Kraft gekostet hat, dass der BVB aber eben auch stärker wurde. Das darf man bei allem hier heute, wir konzentrieren uns ja hauptsächlich nur auf Werder. Borussia Dortmund hat gestern 60 Minuten lang ein wahnsinnig schlechtes Heimspiel gemacht, meiner Meinung nach. Ist aber trotzdem Tabellenzweiter und Champions-League-Mannschaft. Und die sind in zweiter Halbzeit besser geworden. Die haben auch umgestellt. Niko Kovac hat in der Halbzeit gewechselt, hat früh in der zweiten Halbzeit gewechselt, hat eine ganz andere Taktik dann sozusagen gefahren, hat das nach dem Spiel auch nochmal Werder gelobt. Also das darf man nicht komplett unter den Tisch kehren lassen. Werder ist schlechter geworden, zweite Halbzeit, ja. Der BVB aber eben auch besser.
Naja, aber du hast jetzt gerade schon angesprochen, also in den ersten 60 Minuten insbesondere hast du es ja geschafft, den Ball nach vorne zu treiben. Dann hast du einen Justin Jinma, der es nicht übersetzt kriegt. Also gerade da hätte ja der neue Stürmer helfen können. Sieht absolut. Übrigens auch Sebi so. Der schreibt, jeden Spieltag grüßt der Horst. Ich kann und will Steffen nicht mehr verstehen. Man holt den dringend gesuchten Stürmer, weil Top und Boniface keine Tore schießen. Der Stürmer hatte keinen Leerlauf, gute Scorerpunkte. Man lässt ihn auf der Bank und wechselt ihn zu spät ein. Wieso? Warum? Ich kann so viele Fragezeichen hier gerade verbal gar nicht wiedergeben. Aber er findet die späten Wechsel einfach komisch und findet das hier wirklich, dass es bessere Reaktionen und schnellere braucht. Wo wir gerade, willst du noch was dazu sagen? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ich kann einfach nur was zum Stürmer allgemein sagen. Also, ja, ich kann einfach zu ihm noch allgemein. Also, das ist, das hat Steffen gestern schon klar nochmal betont, dass er auch hofft, dass er jetzt so früh wie möglich ankommt und dass er, gehe ich stark davon aus, gegen Frankfurt auch noch mehr Einsatzzeit, Spielzeit bekommen wird. Wie gesagt, ich glaube, dass es gestern damit zusammengehangen hat, dass er einfach eben sehr, 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 sehr kurzfristig erst bei der Mannschaft war. So war mein Gefühl danach. Aber ich kann es jede Stimme danach verstehen, die sagen, hey, jetzt ist er schon da. Dann liegst du 1-0 zurück. Du bist ja im Spiel, brauchst du einfach nur jemanden, der vorne irgendwie mal mehr Präsenz zeigt und dann kommt er erst nach, ja, was war es am Ende, 69, 70 Minuten.
Ja, die 69. war es, genau.
Deswegen, das hätte definitiv auch 10 Minuten früher sein können, absolut, gebe ich jedem mit Recht. Wie gesagt, ich habe es jetzt so verstanden, dass es halt aufgrund dieser kurzfristigen Thematik der Grund war, dass er erst kurz dabei war. Ich gehe, wie gesagt, stark davon aus, dass er gegen Frankfurt mehr Minuten erhalten wird.
Wo wir gerade über Potenzial von der Bank sprechen, was mir bei der Aufstellung aufgefallen ist, Leo Bittencourt war gar nicht im Kader. Gibt es dafür Gründe?
Da kommen wir ja zur nächsten. Ja, absolut. Da kommen wir zur nächsten spannenden Thematik. Vielleicht in der folgenden Reihenfolge. Es gibt ja auch so einen gewissen Flurfunk manchmal im Stadion, ne, wo man unterhält sich mit unterschiedlichen Menschen auch vor dem Spiel, die dann da so durch die Katakomben laufen. Und da ist an uns oder beziehungsweise an mich gestern herangetreten worden, dass es halt, dass Leo Bittencourt nicht im Kader sein wird, weil es eben zwischen ihm und Horst Steffen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll. Also Steffen ihm das mitgeteilt hat, dass er nicht im Kader sein wird. Und Leo daraufhin ein großes Unverständnis gezeigt hat und es sozusagen zu einem verbalen Schlagabtausch sozusagen kam. Das war die erste Info, ohne dass mir das irgendjemand bestätigen konnte. Ich habe danach sowohl Clemens Fritz als Horst Steffen darauf angesprochen. Und Clemens Fritz sagte mir relativ schnell, hey, das ist eine Trainerentscheidung gewesen, dass er nicht im Kader war. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dementsprechend habe ich dann den Trainer gefragt. Und Horst Steffen gründete es am Anfang mit einer sportlichen Entscheidung, was jetzt auch nicht großartig verwunderlich ist, aber dass er sagt, hey, ich habe da andere Spieler vor ihm gesehen und ihm deshalb nicht im Kader mitgenommen. Das alleine kann man schon hinterfragen, wenn man nämlich sieht, wer im Kader war. Da stand unter anderem ein Skelly Alvero, der seit Jahren eigentlich in Bremen keine sportliche Rolle spielt, in diesem Winter den Verein eigentlich noch verlassen soll. Nach unseren Informationen sogar es Gespräche gibt, es Angebote gibt, ohne dass etwas schon spruchreif wäre. Dass der dann vor Leo im Kader steht, der, wie gesagt, der Vertrag ausläuft im Sommer, der jetzt auch nicht mehr diesen riesen sportlichen Mehrwert hat, aber der eben absolut als Typ in der Kabine und als erfahrener Profi halt immer noch mal irgendwie einen Mehrwert bieten kann, ist schon verwunderlich. Und dann auf die Nachfrage hin, wie Bittencourt diese Entscheidung aufgenommen hat, sagte Horst Steffen fast flüsternd irgendwie, er war nicht wirklich glücklich, war nicht happy darüber.
So, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche.
Mach es.
Also wer Leo Bittencourt kennt, der weiß ja, dass er mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält. Das ist ein Typ mit Strahlkraft, der hat ein Standing, der hat eine Haltung und der hat natürlich, du hast gerade gesagt, als Typ in der Kabine einen starken Effekt auf die Mannschaft.
Ganz genau.
Und wenn jetzt die Unzufriedenheit sowieso schon groß ist, könnte Leo Bittencourt, oh Gott, ich klinge jetzt gerade wie so eine Boulevardjournalistin, aber könnte ja wirklich sowas wie ein Brandbeschleuniger auch sein in dem Kontext.
Genau, und das ist diese gefährliche Situation gerade. Wie gesagt, also es war gestern das letzte Statement von Horst Steffen, dass er gesagt hat, er war halt nicht glücklich darüber, aber wir haben darüber gesprochen und er weiß jetzt, woran es lag. So, das war das offizielle Zitat, was wir dazu bekommen haben. Und wie gesagt, das, was man hört, das, was ich vorhin ja auch schon angedeutet habe, dass sich halt eben in der Mannschaft immer mehr rumort, immer mehr Unverständnis über Situationen, auch über Entscheidungen stattfinden und das ist halt bei Leo Bittencourt ist eine davon. Also Leo ist, wie gesagt, nicht mehr derjenige wie früher, der hier gesetzter Stammspieler wäre, im Gegenteil, und trotzdem ist er halt allein aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seines Charakters jemand, der in der Mannschaft ein hohes Ansehen hat, dessen Wort Gewicht hat und der halt definitiv das Zeug dazu hat, ohne dass ich ihm das jetzt andichten möchte, damit mich damit draußen jeder richtig versteht. Das habe ich nicht so gehört bisher, dass er irgendwie Leute gegen Steffen aufhetzt, damit man mich da richtig zitiert, sondern es ist einfach nur so, dass es auch trotzdem diese Entscheidung großes Konfliktpotenzial mit sich bringt, ihn nicht mit in den Kader zu nehmen in so einer wichtigen Phase, wo er alleine schon als Mentalitätsspieler wichtig sein könnte.
Also es sind viele Puzzleteile, die kein schönes Bild momentan ergeben und damit sind wir bei Entscheidungen und Entwicklung beim SVW, die manchmal schwer nachzuvollziehen sind. Dazu passt auch die Geschichte rund ums Leihgeschäft. Es geht um Unwissenheit in der sportlichen Führung. Erst ein externer Hinweis sorgt dafür, dass sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten auftun beim Thema Leihe. Und vielleicht für alle die es noch nicht mitbekommen haben, Bjarne, fass uns mal zusammen, was ist genau passiert oder was ist eben nicht passiert?
Ja, das passt halt einfach aktuell obendrauf noch auf die sportliche Situation. Eben alles, was drumherum auch an Fehlern im sportlichen Verantwortungsbereich im Management passieren. Und das ist halt ja schon ein gravierender Fehler, der Werder auch peinlich ist. Das kann ich schon vorweg sagen. Es ist, was ist passiert? Man hat im Sommer 6 Spieler ausgeliehen. Ne, wir haben ja alle schon thematisiert, Boniface, Wöber, Sugawara, Puertas, Hein und Schmidt. Und es gibt in den FIFA-Statuten offiziell einen Absatz, in dem steht, dass man bis zu 6 Spieler ausleihen darf pro Saison. Mhm. Es gibt allerdings auch ein DFL-Regularium, in dem ein ähnlicher Absatz steht. Dort ist allerdings ein entscheidendes Wort vorgefügt, und zwar steht da, inländische Spieler ausleihen darf. Das heißt, man darf bis zu 6 Spieler aus der Bundesliga ausleihen. Bei der FIFA heißt es nur 6 Spieler allgemein. Das sind 2 unterschiedliche Regularien, die auch getrennt voneinander zu beobachten sind, weswegen man insgesamt eigentlich streng genommen 12 Spieler pro Saison verpflichten dürfte, 6 aus dem Ausland und 6 aus der Bundesliga. Dieses Wissen lag laut Werder zwar bei denen vor in der Rechtsabteilung, aber ist nicht bis zu Clemens Fritz und der sportlichen Verantwortung durchgedrungen, sodass man nach dem Sommer sich unter anderem in Person von Peter Niemeyer öffentlich hat zitieren lassen mit dem Satz, dass man in dieser aktuellen Konstellation aufgrund dieser 6 Leihspieler im Winter nicht keinen weiteren Spieler mehr ausleihen darf. Das führte dazu, dass eben transfermarkt.de, die ja auch relativ gut unterwegs sind auf diesem Gebiet, sich bei Werder gemeldet haben per Mail und auf dieses Kuriosum hingewiesen haben, gesagt haben, ey Leute, da gibt's einen Unterschied, ihr dürft noch leihen im Winter. So dass diese Mail bei Werder für großes Aufsehen gesorgt hat intern. Man hat das mit geprüft durch die Rechtsabteilung, man hat das bei der DFL nachgefragt, sodass man zu der Erkenntnis kam, ja, es stimmt, wir dürfen noch leihen. Jetzt hatte man eben das Problem, man hat ja öffentlich schon gesagt, man darf eigentlich gar nicht mehr leihen. Sodass man an uns unter anderem herangetreten ist und uns das Ganze versucht hat zu schildern, damit wir das auch in die Öffentlichkeit tragen. Bei diesem Gespräch fehlte aber die Information, dass es von extern rangetragen wurde an Werder. Also man hat uns damals glaubhaft versucht zu versichern, dass man von selbst drauf gekommen ist, beziehungsweise dass man es die ganze Zeit wusste, aber eben eine interne Fehlkommunikation vorschlag. So wird es ja auch die ganze Zeit öffentlich eine Misskommunikation, so wird es genannt, sodass diese Info von der Rechtsabteilung falsch an die sportliche Verantwortung weitergegeben wurde. Das kann sehr gut sein, das kann ich nicht belegen, das kann ich nicht beweisen. Es ist deshalb absolut auch möglich, dass Werder auch von alleine darauf gekommen wäre im Winter. Aber es gab eben diesen Anstoß von Transfermarkt, die sich jetzt nachträglich halt darüber echauffiert haben, berechtigterweise, dass sie halt öffentlich nirgendwo genannt wurden, sondern dass es halt immer so durchklang, dass Werder von selbst drauf gekommen ist, sodass wir halt eben Clemens Fritz jetzt am Montag darauf angesprochen haben und er uns ja auch dann, was am Dienstag dann per Text rausgekommen ist, den Fehler eingestanden hat, die Verantwortung übernommen hat und es klargestellt hat, dass eben der erste Hinweis von extern von Transfermarkt kam. Und das ist natürlich eine Sache, wie gesagt, die Werder sehr unangenehm, sehr peinlich ist. Ja. Fehler können passieren im Leben, das ist mein letzter Satz dazu. Fehler können passieren. Ich finde es auch sehr nobel, dass er dafür die Verantwortung übernimmt in der Öffentlichkeit ist, und sein Gesicht für ihn hält. Aber es ist schon etwas, was auf das allgemein sehr negative Bild, was momentan Werder Bremen abgibt, absolut obendrauf passt.
Ja, ich bin bei dir. Wir sind natürlich alle keine Roboter, aber das ist natürlich auch ein dicker Hund, dass dir das durchrutscht. Und dieses Thema kommunikatives Missverständnis, da hat meine Freundin Laura, ich grüße sie sehr herzlich an dieser Stelle, gesagt, sitzen die etwa im Trump Tower und die Nachricht schafft es nicht über 30 Etagen oder was ist da los? Also es sind ja auch viele Beteiligte. Es ist ja nicht immer nur einer, der diese Themen im Blick haben sollte bei einem Verein.
Absolut.
Und wenn Clemens Fritz jetzt sagt, er übernimmt die Verantwortung, dann ist das das eine. Welche Konsequenzen hat das aber dann an der Stelle? Im Grunde nur, dass er es transparent macht?
Das ist halt jetzt am Ende die entscheidende Frage, und in der wir auch weiter dran sind und weiter dran arbeiten. Es ist jetzt erstmal die erste Konsequenz in dem Sinne, dass es öffentlich ist und dass er öffentlich, wie gesagt, ein bisschen als der Buhmann dasteht, obwohl, wie du es eben richtig gesagt hast, er nicht alleine dafür verantwortlich ist. Er hat ein sportliches Team um sich herum, einen Kaderplaner mit Johannes Jahns, er hat Peter Niemeyer als Direktor Fußball, er hat eine komplette Rechtsabteilung im Rücken. Davon würde es ja keiner gewusst haben, beziehungsweise es keiner an ihm herangetragen haben. Er ist der Geschäftsführer, auch er sollte über dieses Wissen verfügen, aber er sollte definitiv auch ein Team um ihn herum haben, das in einem Fall nochmal was Menschliches, wenn einem mal was durchrutscht, dass einem jemand korrigiert. So, das ist auch nicht der Fall gewesen. Und was ist am Ende die Konsequenz? Das ist die entscheidende Frage. Bis jetzt ist die alleinige Konsequenz, dass er, wie gesagt, öffentlich nicht gut dasteht. Es muss meiner Meinung nach auch interne Konsequenzen haben, und ich will da auch richtig verstanden werden, das heißt nicht immer, dass ein Kopf rollen muss. Ja, aber das muss kritisch aufgearbeitet werden, dieses ganze Thema. Man hat jetzt im Winter noch leihen können, unter anderem, weil man es jetzt wusste. Auch Clemens Ritz hat versucht, glaubhaft gegenüber zu sagen, dass es keine Veränderung auf die Planung hatte. Deshalb ist kein Transfer geplatzt, weil man über 2-3 Monate dieses Wissen nicht hatte. Aber wer will das seriös?
Naja, aber du hast auch wertvolle Zeit verloren. Also ja. Ich meine ganz ehrlich, 2-3 Monate, das ist schon also ein ziemliches Fund zeitlich gesehen.
Deswegen, das kann ich auch nicht seriös einschätzen, ob denen deshalb ein Transfer geplatzt ist. So ehrlich muss ich sein.
Gut, da wollen wir jetzt auch nicht drüber spekulieren. Ich würde nämlich gerne noch einen anderen Aspekt aufmachen. Und es gibt vielleicht viele Fans, die sich gar nicht so sehr wünschen, dass wir noch mehr Laien verpflichten oder beziehungsweise Leihspieler übernehmen. Denn das ist ja vielleicht auch ein Konstrukt auf tönernen Füßen. Christoph aus Bremen, der bringt das hier mit rein.
Mal eine andere Geschichte. Diese ganze Kacke da mit den Leihspielern und dieses ganze Verschieben in den nächsten Sommer. Hat Clemens eigentlich mal drüber nachgedacht, was das bedeuten kann? Wenn wir jetzt irgendwie am 28., 29. Spieltag Klopfer auf Holz in den Abstiegskampf rutschen. Was machen dann die ganzen Leihspieler? Reißen die sich zusammen?
Das, finde ich, ist mal ein spannender Aspekt tatsächlich. Also zum einen, wie steht es um die Performance der Leihspieler, wenn es wirklich drauf ankommt? Und dann reden wir ja noch über ein großes Loch, was gerissen wird im Sommer. Es ist ja im Grunde nur eine Problemverschiebung, weil du dann wieder den Kader auffüllen müsst, wieder Unruhe hast, wieder Spieler, die sich einspielen müssen. Ich möchte diese Kausalkette jetzt nicht noch weiter fortführen. Wir alle wissen, was das heißt.
Absolut. Ich glaube, ich muss da gefühlt, kann da absolut zustimmen. Man hat natürlich, und darüber hat man sich ja, damit hat man sich so versucht, so über ein paar Wochen ein bisschen rauszuretten, dass man eben bei vielen Spielern eine Kaufoption besitzt. Jetzt muss man aber ehrlich fragen, okay, bei wem zieht man die aktuell? Zieht man eine Kaufoption bei Max Wöber, der ein super Typ ist, auch für die Kabine, glaube ich, absoluter Mehrwert, aber auf dem Platz halt bisher überhaupt noch gar nichts zeigen konnte, weil er die ganze Zeit angeschlagen und verletzt ist? Zieht man die Kaufoption für einen Cameron Poyatas, der bisher bei 0 Scorern steht nach 15, 16 Spielen? Zieht man die Kaufoption für Karl Hein, der super Torwart ist, aber nur zweiter Torwart ist. Also eigentlich in dem Sinne wird definitiv ein Loch im Sommer reingerissen werden. Bei Milosevic hat man gar keine Kaufoption, also beim neuen Stürmer. Das heißt, der ist sowieso im Sommer wieder weg. Ich würde niemals, so weit würde ich nicht gehen, dass ich jetzt irgendjemandem unterstellen würde, dass die sich am 28., 29. Spieltag nicht mehr reinhauen, nur weil sie Leihspieler sind. Am Ende sollte der Ansatz von jedem Profi sein, sich immer überall reinzuhauen. Aber ich sehe es genauso, dass die aktuelle Leihpolitik nicht nachhaltig ist, dem Verein nachhaltig nicht weiterhilft und ist definitiv ein sehr schwieriges Konstrukt ist, was man sich da aufgebaut hat innerhalb der Mannschaft. Ich erlebe es nicht so, dass von den Spielern irgendjemand Stunk machen würde oder irgendeinen schlechten Einfluss hat, überhaupt gar nicht. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass, wie gesagt, es einfach zur Saison passt, dass man im Kader versucht hat, irgendwie eine gewisse Breite herzustellen, das halt auch mit Leihspielern versucht hat zu lösen, weil man das Geld, die finanzielle, wirtschaftliche Seite es nicht hergegeben hat, Leute zu verpflichten. Aber jetzt eben aktuell dadurch ein Kader, der sehr unausgewogen zusammengestellt wirkt, und halt mit zu vielen Leihspielern vollgepackt ist.
Ja, also was auf jeden Fall safe ist, es gibt bereits eine Neuverpflichtung für die neue Saison. Und damit gehen wir mal einen Schritt weiter. US-Boy Rami Hamuda wechselt nämlich im Sommer von Amerika an die Weser. Der war als 15-Jähriger schon mal im Probetraining zu Gast, hat dann immer wieder auch mit Werder trainiert. Werder will ihn jetzt zunächst erstmal in der U23 einsetzen, wenn ich das richtig verstanden habe, und U21. Mhm. Also das nur mal so als Nachricht und als kleiner Lichtblick. Ich will aber eigentlich gerne mit dir thematisch im Winter bleiben, weil im Sommer sind wir noch gar nicht. Hier ist das Transferfenster noch 3 Wochen geöffnet. Gibt es denn da Planung, noch weitere Spieler zu holen?
Auch das habe ich gestern Clemens Ritz nach dem Spiel gefragt. Er hat ja öffentlich eigentlich schon betont, dass man zumindest, wenn auf der Abgangsseite oder verletzungstechnisch nichts mehr passiert, auf der Mittelstürmerposition sich gut aufgestellt fühlt, jetzt durch die Neuverpflichtung. Er hat es gestern nicht kategorisch ausgeschlossen, wäre auch ziemlich dämlich, das jetzt 3 Wochen vor, also das Transferfenster ist noch 3 Wochen geöffnet, das jetzt frühzeitig auszuschließen, das kann man im Fußball auch nicht. Es hörte sich gestern trotzdem zwischen den Zeilen nicht danach an, dass Werder aktuell relativ kurzfristig etwas plant. Es geht erstmal darum, eigentlich den Kader weiter auszudünnen. Man hat viel zu viele Spieler, die auch nicht auf Spielzeit kommen, unzufrieden sind. Man muss die Navigator-Geschichte erst noch lösen, dass man da auch das Gehalt sozusagen wegbekommt. Man hat einen Julia Malatini, Skelly Avero, Isaac Hansen-Aroyen, wie gesagt, Olivier Demann, mehrere Spieler, die den Verein verlassen könnten, wo es auch Anfragen gibt, ohne dass das jetzt alles schon konkret ist. Das ist erstmal das erste Ziel eigentlich. Vorstellbar ist es, dass wenn eben ein bisschen Platz beim Gehaltsbudget sozusagen ein bisschen Platz, was eingespart wurde, dass man nochmal tätig wird. Aber auch da ist wieder die Frage, aktuell erschließt sich mir nichts anderes, als dass es eine weitere Leihe wäre. Also Werder hat halt eben nicht viel Geld. Also entweder müsste es ein unglaublich kostengünstiger Transfer sein oder es wäre eine weitere Leihe. Die sehe ich aktuell noch nicht. Ausschließen möchte ich sie aber bei Weitem nicht.
Na gut, also dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den Freitag. Da steht das Heimspiel gegen die Eintracht an. Die haben gestern einen wilden Schlagabtausch geliefert gegen den VfB Stuttgart, haben dann verloren am Ende, stehen derzeit auf Tabellenplatz 7, Stand heute. Ja, was kann da jetzt gehen? Was muss gehen in den kommenden rund 58 Stunden, dass Werder der Eintracht auch nur ansatzweise was entgegenzusetzen hat?
Das vielleicht so ein bisschen ist das einzig Positive, auch jetzt nach dem Spiel gestern, dass es halt eben so schnell wieder weitergeht, dass man so schnell wieder die Chance hat, einen Stimmungsturnaround hinzubekommen und der müsste halt passieren. Es muss halt wieder ein Tor fallen mal. Also man braucht halt eben offensiv nicht nur gute Abläufe und gute Ansätze, sondern auch am Ende wirklich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Frankfurt ist eine Mannschaft, die definitiv auch gerade kriselt, die in den ersten beiden Spielen in diesem Jahr 6 Gegentore gefressen hat, auch wenn es Dortmund und Stuttgart als Gegner waren. Das heißt, da ist absolut was möglich, auch wenn die Eintracht definitiv individuelle Klasse besitzt. Es wird halt erwartet werden, dass diese Mannschaft geschlossen als Einheit auftritt. Und dass sie versucht, irgendwie diesen Turnaround hinzubekommen. Das wird super schwer werden. Ich bin sehr gespannt auf die Stimmung auch im Stadion am Freitag. Die wird sehr wahrscheinlich zum Anpfiff wie immer hervorragend sein. Aber wann es kippt, ob es vielleicht auch mit einem schnellen 0-1 dann irgendwie schon kippen würde, weil das haben wir beide jetzt hier eine halbe Stunde lang aufgedröselt. Die Stimmung rund um Werder im Umfeld ist sehr, sehr angespannt aktuell aus verschiedensten verständlichen Gründen. Mhm. Und es wird an der Mannschaft und am gesamten Staff, am Trainerteam, an den Verantwortlichen am Freitag liegen, da irgendwie einen Keil reinzuhauen in diesen negativen Stimmungstrend. Ansonsten könnte es sehr schnell sehr düster werden.
Was wird denn passieren, wenn Werder das Spiel auch verliert? Also mal abgesehen von der Tatsache, dass wir immer weiter Richtung Abstiegszone rutschen.
Wird die Unruhe weiter wachsen und das, was ich ja jetzt hier heute auch schon erzählt und angedeutet habe, auch die Unruhe in der Kabine, in der Mannschaft weiter wachsen. Und ich bin vor diesem Frankfurt-Spiel noch davon entfernt, irgendeine Trainerfrage zu stellen. Deswegen habe ich sie bewusst auch heute noch nicht gestellt. Aber ich glaube, dass wenn Freitag das Spiel aufgrund einer schlechten Leistung, aufgrund erneut keiner Tore oder was auch immer verloren gehen sollte, dann wird man auch im Bremer Umfeld nicht mehr drum herum kommen, sich noch mehr mit dem Trainer zu beschäftigen. Wie gesagt, das ist ja heute auch hier schon in verschiedenen Einsendungen angeklungen, wie das von außen gesehen wird. Mhm. Ich würde dieses Spiel schon gern noch, ich bitte, dass man mich da richtig versteht, ist kein Endspiel oder so, ich würde es trotzdem gerne noch mal abwarten, wie Werder sich da schlägt. Aufgrund dieser Hoffenheim-Partie hat Werder halt bisher nur ein Spiel in diesem neuen Jahr bestritten, das war jetzt in Dortmund. Das sah 60 Minuten gut aus, man verliert trotzdem am Ende. Okay, da würde ich schon gerne noch einen zweiten Eindruck irgendwie gegen Frankfurt sehen. Wenn der nicht gut ist, dann wird die Unruhe weiter wachsen.
Dann will ich auch gar nicht wissen, was bei uns hier im WhatsApp-Chat mit euch los ist, denn ihr habt euch gestern schon so viel von der Seele geschrieben. Ich konnte natürlich nicht alles mit reinnehmen und wir auch nicht alles besprechen, aber vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann begeistert uns doch. Lasst uns 5 Sterne Deluxe da. Vielleicht knacken wir ja mal die 500 Sternchen bei Spotify. Ich zähle jetzt einfach mal auf euch. Bjarne, dir vielen Dank. Bist du denn im Stadion am Freitag?
Ich bin am Freitag nicht da. Ich glaube, Daniel ist am Freitag im Stadion. Dementsprechend hat er dann die glorreiche Aufgabe, alles im Nachgang mit dir zu besprechen und alles aufzuarbeiten. Ich bin aber natürlich trotzdem im Einsatz und werde das alles verfolgen. Und ich glaube, Gladbach dürfte mein nächstes Spiel sein. Dann hören wir beide uns hier danach wieder. Aber jetzt hast du es erstmal mit Daniel zu tun. Solltest aber, glaube ich, auch mit ihm zurechtkommen. Also es sollte...
Ja, bist du gut aufgehoben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da mal positive Nachrichten im Gepäck haben. Ja. Mir ist noch eine Karte vor die Füße gefallen für Freitag. Ich werde es supporten und mal gucken, was da geht. Cheers vom Nachspieldeich. Bis zum Wochenende. Haltet den Kopf oben. Wir sehen uns wieder. Bis dahin und hören uns sowieso.
Macht's gut da draußen.
Ciao.